Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Thomas hat ja quasi mein halbes Leben schon erzählt. Wen die andere Hälfte noch interessiert, der darf mich gerne nachher noch interviewen. Aber das Wichtigste hast du im Prinzip schon gesagt. Ich bin seit fast einem Jahr Prediger in Lübeck, war davor für die Kinder- und Jugendarbeit da angestellt, habe den Job von meiner Frau übernommen. Und genau, heute ist das Ende meiner Ratzeburg-Woche, kann ich mal sagen. Wir waren nämlich schon mit den Hauptamtlichen Mitte der Woche hier, haben uns es sehr gut gehen lassen. Vielen Dank nochmal für die Gastfreundschaft, die Versorgung. Wir hatten tolles Wetter, haben Ratzeburg, ich glaube, in seiner fast schönsten Form kennengelernt, mit wirklich schönen Spaziergängen. Wirklich sehr schön hier. Heute bin ich zum Predigen da und ich hoffe, das funktioniert. Ich würde gerne am Anfang den Predigtext vorlesen aus dem Johannesevangelium. Ich schau mal. Jawohl. Johannes 6, die Verse 35 bis 40 nach der Basisbibel. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe es euch ja schon gesagt: Obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen. Ich muss mal kurz gucken, genau. Dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tage vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Und am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken. Ich weiß nicht, wem dieser Predigttext spontan bekannt vorkam. Ihr habt bestimmt dieses Jahr da auch schon mindestens eine Predigt zugehört. Es ist nämlich unsere Jahreslosung dieses Jahr. Also nicht der ganze Text, aber der Vers in der Mitte. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Auch beim Jahresfest letzten Sonntag in Trappenkamp, ich weiß nicht, wer dabei war, haben wir uns gemeinsam Gedanken über diesen Text gemacht. Ich finde es total spannend, über den gleichen Text mehrmals eine Predigt zu hören, auch gerne mehrmals in einem Jahr, denn es verändert sich ja, was ich höre. Das finde ich immer wieder faszinierend und ist für mich ein Beweis dafür, dass die Bibel lebendiges Wort Gottes ist, dass es immer was anderes für mich hat. Es verändert, was ich höre, es verändert sich aber auch, wie ich es höre. Und ich finde, so ist es auch dieses Mal. Der Text an sich ist gleich geblieben, ist immer noch der gleiche Text wie Anfang Januar, aber die Welt ist eine andere geworden. Ich bin jemand anderes als noch Anfang Januar. Und dafür habe ich versucht, ein Bild zu finden und ich bin auf ein Bild gestoßen. Es ist wie mit Türen. Und es soll jetzt, wie der Titel der Predigt auch sagt, um Türen gehen, beziehungsweise noch ein bisschen genauer um Türmomente. Türmomente, das sind für mich dieser kurze Augenblick, dieser kurze Moment, wenn man vor einer verschlossenen Tür steht und nicht genau weiß, wie man empfangen wird. Nicht genau weiß, was einen eigentlich hinter dieser Tür erwartet. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das kennen wir alle. Natürlich weiß ich grundsätzlich, wer mich hinter einer Tür erwartet. Wenn ich jemanden zu besuche, dann weiß ich ja oder erwarte zumindest, die Person, die ich besuche, macht mir auf. Aber trotzdem weiß man es immer nicht ganz genau. Und jede Tür hat andere Gefühle für uns bereit. Jede Tür löst andere Gefühle aus. Stehe ich zum Beispiel vor einem Amtszimmer in einer Behörde, um meinen Führerschein abzugeben oder sowas, ist das ein anderes Gefühl, als wenn ich vor der Haustür von meinen Freunden stehe. Oder wenn ich vor der Sprechzimmertür einer Arztpraxis stehe. Oder wenn die Kinder gleich durch die Tür stürmen. Oder die Enkel, man hört schon die Trippelschritte oder das Patschen auf dem Parkett. Das sind alles Türmomente und doch sind die alle ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedliche Gefühle, ganz unterschiedliche Momente, die uns da erwarten. Und wir erleben unzählige dieser Türmomente im Laufe eines Jahres und unseres Lebens. Und zum einen sind wir selber diejenigen, die hinter der Tür gespannt auf die Person warten, die uns da entgegenkommt. Und manchmal sind wir aber auch vor der Tür und sind aufgeregt, wer uns empfangen wird und wie wir empfangen werden. Und wie ich eben schon meinte mit den Beispielen, das können ganz unterschiedliche Türen sein. Die einen sind total positiv, wir freuen uns, dass der lang ersehnte Besuch da sind, und die anderen sind vielleicht eher nicht so schön. Und ein neues Jahr kommt mir häufig vor wie so ein Flur mit 1000 neuen Türen und mit 1000 Türmomenten. Und ich finde, ein Jahresanfang, dem wohnt immer dieser Zauber inne, dass ich schon so ein bisschen weiß, welche Tür mich erwartet. Ich habe schon so ungefähr eine Idee, was passiert. Große Feste werfen ihre Schatten voraus. Und trotzdem bleibt ja die große Frage, was uns tatsächlich hinter dieser Tür erwartet. Hinter den Türen, die wir am Anfang des Jahres schon sehen, wie werden sie sich öffnen? Was wird dahinter sein? Und wo stoße ich in diesem Jahr auf offene Türen? Wo gehen vielleicht offen geglaubte Türen auch wieder zu? Wo tauchen Türen auf, die ich noch gar nicht gesehen habe, die sich erst im Laufe des Jahres irgendwie entwickeln? Und welche alte Tür geht vielleicht auch nochmal auf, von der ich dachte, die geht nie wieder auf? Eine alte Freundschaft wird wiederbelebt oder irgendwie sowas. Doch jetzt ist das Jahr nicht mehr neu. Also es ist Mitte Juli, kann man jetzt wirklich nicht mehr davon reden, dass da noch alle Möglichkeiten vor uns liegen. Denn im Laufe dieses Jahres sind wir ja schon durch unzählige Türen gegangen, haben bewusst oder unbewusst neue Räume betreten oder auch verlassen. Wir haben einen Job gekündigt oder wir haben einen Job gewechselt. Es ist ein Kind geboren, da liegt ein Umzug hinter uns oder vor uns. Und es gibt ja auch noch diese größeren Räume, die wir quasi als Gesellschaft betreten. Den Krieg in der Ukraine und seine Folgen verändert unsere Welt, verändert diesen Flur. Und ich hoffe, es ist so ein bisschen deutlich geworden, was ich mit diesem Bild meine. Der Flur mit diesen unendlich vielen Türen am Anfang ist immer noch ein Flur mit unendlich vielen Türen, aber an einigen sind wir auch schon vorbeigegangen, können vielleicht auch nicht mehr zurück, können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Zum Beispiel können wir dieses Jahr keinen Osterurlaub mehr machen. Das wird schwierig. Und wir können auch nicht mehr verhindern, was vielleicht jetzt schon passiert ist. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, ich habe den Predigttext gerade gelesen, da steht genau gar nicht Tür drin. Mit keinem Wort werden da Türen erwähnt. Und trotzdem geht es meiner Meinung nach trotzdem um diese Türmomente. Jesus und auch seine Zuhörerschaft kannten das schon damals. Diese Momente, ich stehe vor einer Tür, da öffnet sich eine Gelegenheit oder ähnliches. Und die Frage ist, will ich da durchgehen? Bleibe ich davor stehen und überlege noch einen Moment? Oder laufe ich ganz schnell dran vorbei und will mich gar nicht so genau damit beschäftigen? Und auch verbunden mit dieser Frage, was erwartet mich wohl dahinter? Und wie werde ich vielleicht auf diese Tür auch zurückblicken, wenn ich erst einmal dran vorbeigegangen bin? Und ich glaube, die große Tür, beziehungsweise die große Türschwelle, um die es im Johannesevangelium geht, ist die Frage des Glaubens. Wenn man das Johannesevangelium mal in der Gänze liest und so ein bisschen auf die Zwischentöne achtet, kann man schnell feststellen, es geht immer wieder um die Frage, glaube ich, dass Jesus der Messias ist oder nicht? Und gerade in seiner Heimatgegend hatte Jesus mit der Frage zu tun, sehe ich jetzt in Jesus den Christus? Oder ist das doch der kleine Junge von Maria und Josef aus Nazareth, mit dem ich früher, ich sag mal, Fußball gespielt habe, obwohl die wahrscheinlich noch kein Fußball gespielt haben. Und diese Frage des Glaubens, für wen halte ich eigentlich Jesus, die stellt sich im Johannesevangelium und die stellt sich auch in unserem Leben immer wieder. Und gerade dieses sechste Kapitel im Johannesevangelium ist wie so ein Brennglas, das konzentriert sich förmlich auf diese Frage. Und das ist gekleidet, diese Frage, in dieses Nahrungswunder, in diese Nahrungsversorgung. Das Kapitel beginnt nämlich damit, dass Jesus mehr als 5000 Menschen am Ufer des See Genezareths Essen gibt. Dieses ganz bekannte Speisewunder mit den 5 Broten und 2 Fischen. Die Volksmenge, die ihm sowieso schon begeistert zugehört hat, ist noch begeisterter und will Jesus einfach mal direkt zum König machen. Und da öffnet sich ja schon die erste Tür für Jesus, oder da steht er vor der ersten Tür. Er könnte sich an diesem Punkt vielleicht zum König krönen lassen. Die Volksmenge hat er auf seiner Seite und eigentlich bräuchte er sie auch gar nicht. Als Sohn Gottes könnte er einfach die politische Macht ergreifen, wenn er es denn wollte. Aber es kommt ganz anders. Jesus reagiert auf diese Tür, in der er sich schnell alleine auf einem Berg zurückzieht und gar nicht lange vor dieser Tür verweilt. Anschließend wechseln Jesus und seine Jünger auf das gegenüberliegende Ufer. Sie versuchen also ein bisschen Distanz zu der Volksmenge zu schaffen, aber die lassen sich nicht abhalten und folgen ihm. Und Jesus wirft ihnen an dieser Stelle das erste Mal vor, dass sie gar nicht an ihm interessiert sind. Dass sie auch gar nicht an den Wundern interessiert sind, die er so wirkt oder gar an ihn glauben, sondern eigentlich, weil sie Hunger haben. Er sagt, ihr seid doch eigentlich nur hier, um mehr Brot zu kriegen. Und Jesus versucht den Menschen da deutlich zu machen, ey, bei mir wartet viel mehr hinter dieser Tür, nämlich hinter dieser Tür Jesus, wartet viel mehr als die Versorgung mit weltlicher Nahrung. Da ist viel mehr zu holen. Es geht um mehr als einen vollen Bauch. Es geht darum, diese ewige, unverderbliche Nahrung zu bekommen, die irgendwann auch das ewige Leben eröffnet. Er bietet hier den Menschen eine Tür an, durch die sie zum Glauben kommen, dass sie durch diese Tür zum ewigen Leben kommen. Die Zuhörerschaft scheint das aber an dieser Stelle gar nicht zu merken. Die wollen immer noch Brot. Und sie fordern ihn auf, Mensch Jesus, das hat doch schon mal geklappt, dass Mose das Himmelsbrot, dieses Manna da geholt hat. Wie wär's, du würdest das auch nochmal machen. Wir haben nämlich Hunger. Und Jesus sagt aber klar, das war gar nicht Mose, der das Brot geholt hat. Der war quasi nur so ein Zwischenbote. Eigentlich war es mein Vater im Himmel, der das Brot schickte. Mose hat das Brot nicht irgendwo hergeholt, aus dem Supermarkt oder so, sondern der Vater im Himmel hat das Brot geschickt. Und er ist mehr als dieses Manna. Und da kommt dieses erste Ich-Bin-Wort. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin viel mehr als ein Produkt irgendwie aus Weizen. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und das ist der Beginn unseres Predigttextes. Jesus hält den Zuschauern oder den Zuhörern wieder vor, ihr seid gar nicht an meinem Glaubensangebot interessiert. Es geht euch überhaupt nicht um das, was ich eigentlich vermitteln will. Ihr seht zwar meine Taten, ihr seht diese Wunder, ihr erlebt es, ihr schmeckt es, 5 Brote, 2 Fische, alle werden satt, aber ihr schenkt mir keinen Glauben. Oder um in dem Bild mit der Tür zu bleiben, ihr steht vor dieser Tür. Guckt vielleicht durchs Schlüsselloch. Er ahnt so ein bisschen, was dahinter wartet, aber ihr geht einfach nicht durch. Ihr bleibt quasi dabei stehen, dass es euch irgendwie um Nahrung geht. Und für die Zuhörer sagt er dann genau diese Jahreslosung. Alle, die mein Vater mir anvertraut hat, werden zu mir kommen. Und wer dann wirklich zu mir kommt, wer an diese Tür klopft, den werde ich nicht abweisen. Und das ist so ein bisschen wie, er macht die Tür schon mal ein kleines bisschen auf. Er heißt sie schon mal willkommen, winkt sie vielleicht ein bisschen durch die Tür heran, aber die Zuhörer ignorieren diese Tür trotzdem. Und man kann gar nicht vollständig erklären, warum es teilweise den Leuten verwehrt bleibt, durch diese Tür zu treten. Aber ich glaube, einen Teil dieser Gründe können wir in diesem Abschnitt finden. Dieser ganze Abschnitt, das ganze Kapitel 6 ist voll davon, dass die Menschen immer wieder empört sind über das, was Jesus sagt. Sie regen sich darüber auf, dass Jesus sich als Brot des Himmels bezeichnet oder sagt, ich bin das Brot des Lebens, denn sie kennen ihn ja. Sie kennen seine Eltern und für die Zuhörer scheint es unmöglich zu sein, dass er was anderes ist als das, was sie schon immer wissen, nämlich der Sohn seiner menschlichen Eltern. Und dann kommt es für seine Zuhörer noch schlimmer. Jesus sagt, dass sie sein Leib essen und sein Blut trinken müssen. Sonst könnten sie keine Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann explodiert dieser Streit. Die Zuhörer können das gar nicht mehr akzeptieren und viele wenden sich von ihm ab. Und nicht nur die Leute, die ihm gerade an dem Tag gefolgt sind, sondern auch einige seiner Jünger, die schon länger mit ihm unterwegs waren, wenden sich von ihm ab. Und das Kapitel 6 schließt damit, dass Jesus seinen engsten Kreis, die 12, fragt, wollt ihr auch weggehen? Und ich finde, zwischen den Zeilen schwingt mit, für wen haltet ihr mich eigentlich? Denkt ihr auch, dass ich euer Brotkönig bin? Dass ich die Versorgung für euch sicherstelle? Denkt ihr auch, dass ich nur der Sohn meiner Eltern bin? Jesus, der Sohn des Josef? Bin ich das für euch? Da ergreift Petrus das Wort und bekennt, wir glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Die Situation ist also, Jesus bietet hier allen seinen Zuhörern viel mehr als Brot an. Er bietet eine Versorgung an, die weit über Nahrung hinausgeht. Er bietet das ewige Leben an. Er bietet sich selbst an. Jesus, der selbst später von sich sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet. Und noch ein bisschen später im Johannesevangelium sagt er, ich bin der Weg. die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Und dieser Jesus bietet sich ihnen hier an. Dieser Jesus, der von einem Weg zu seinem himmlischen Vater redet, der sich selber als Weg gleich damit anbietet, und dennoch wenden sich die meisten Zuhörer ab. Und gleichzeitig haben die gleichen Worte, also die Jünger haben ja nichts anderes gehört, es ist ja das Gleiche, was sie gehört haben, eine ganz andere Folge für diese Jünger. Sie bekennen, du bist der Heilige Gottes. Sie glauben dem, was er sagt. Und das Faszinierende im gesamten Johannesevangelium für mich ist, dass wir immer wieder diese Gegenüberstellung haben von diesen beiden Gruppen, obwohl das jetzt nicht die einen und die anderen sind. Diese beiden Menschengruppen reagieren immer ganz unterschiedlich auf Jesus. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie die Menschen Jesus geglaubt haben. Denn man steht immer wieder vor der Frage, warum reagieren die einen denn so und die anderen so ganz anders? Warum wecken dieselben Zeichen und Wunder bei den einen Personen einen tiefen Glauben, bis dahin, dass sie sagen, du bist der Heilige Gottes, wir haben das erkannt, und bei den anderen ist es eine tiefe Abneigung, bis hin zu Hass und Mordgedanken und was Jesus da alles entgegenschlägt. Und auf heute bezogen, warum fällt es auch heute noch manchen Menschen so einfach zu glauben und anderen Leuten so schwer zu glauben? Letzten Endes können wir, glaube ich, über die Gründe nur spekulieren. Aber einen Ansatz habe ich im Text für mich gefunden. Und dafür habe ich euch was mitgebracht, ich hoffe. Wer kennt ihn noch? Ja, mal kurz Handzeichen, wer kennt diesen kleinen Plüschhasen noch? Ah, man weiß nicht genau, was ein Plüschhase ist. Das ist der Zonk. Der Zonk. Es ist ein Trostpreis aus einer Spieleshow aus den 90ern. Geh aufs Ganze. Mittlerweile kann man die Show wieder gucken. Sie haben auch den alten Moderator noch mal irgendwo aufgetrieben. Und das Spielprinzip ist gleich. Ich erkläre das kurz für die, die es nicht kennen. Die Kandidaten müssen einen Umschlag oder eine Kugel oder eine Kiste oder irgendwas aus einer Auswahl von drei auswählen. Und das Prinzip ist immer gleich. Es gibt zwei Nieten und einen Gewinn. Und entweder wählen sie halt den Gewinn und sind eine Runde weiter, oder eine Niete und sie sind raus, kriegen als Trostpreis das Plüschtier und fertig. Und im Finale müssen sie dann aus drei Türen wählen. Und klassischerweise ist es meistens so, dass, wie gesagt, eine mit einem Gewinn versehen ist und zwei mit Nieten. Und diese Nieten werden häufig durch Ziegen symbolisiert. Der zweite Teil des Predigtstitels. Man wählt also eine Tür aus, im Finale legt sich auf eine fest und dann beginnt das eigentliche Spiel. Der Moderator wird nämlich versuchen, meine Wahl zu beeinflussen. Er weiß, wo sich der Gewinn versteckt, und er weiß, wo die Nieten sind. Und ich weiß, dass er es weiß. Und er bietet einem jetzt an, du, pass auf, du könntest nochmal die Tür wechseln. Ich gebe dir da 500 Euro für. Und dann kann man so ein bisschen mit sich hadern und überlegen, und dann denkt man irgendwann, meint der es eigentlich gut mit mir? Der weiß ja, wo was hinter ist. Der will mir doch bestimmt nur meinen Gewinn abluchsen. Dann wird irgendwann im Verlaufe des Spiels noch eine zweite Tür geöffnet. Das ist dann eigentlich immer eine Niete. Und man hat nochmal die Chance, sich zu entscheiden. Willst du wirklich bei deiner Tür bleiben? Was meinst du? Und dann muss man sich halt entscheiden, ob man bei seiner Tür bleibt oder die Wahl ändert. Interessanterweise, wie bei vielen Spielen, hat sich irgendwann die Mathematik gedacht, Mensch, das gucken wir uns doch mal an. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat sich diesem Problem angenommen und hat ein bisschen rumgerechnet. Und da ist nämlich das Wort Ziegenproblem aufgetaucht. Sie haben das nämlich danach benannt. Und laut Statistik ist ein Wechsel eine gute Idee. Laut Statistik ist es so, dass man, nachdem eine zweite Tür geöffnet wird, man sich unbedingt umentscheiden sollte. Das ist, nach den Prozenten gewinnt man dann irgendwie zu, ich glaube, 60% oder 70%. Es gibt einige Ausnahmen, aber eigentlich ist es klug, sich umzuentscheiden. Das Gemeine nur dabei ist, unsere menschlichen Emotionen sagen da was ganz anderes. Wir sind gar nicht mathematisch logisch. Diese Entscheidung zu fällen, sich nochmal umzuentscheiden, das ist gegen unsere Intuition. Man hat herausgefunden, wir halten eher an dem fest, was wir schon glauben zu haben, dass man noch, sich nochmal umentscheidet. Man hält an der Tür fest, für die man sich einmal entschieden hat, obwohl es eigentlich klug wäre, sich umzuentscheiden. Und manchmal halten wir damit an Nieten fest, obwohl wir eigentlich eine gute Chance auf einen Gewinn hatten. Warum erzähle ich das? Ich glaube, bei Jesus gibt es ein ganz ähnliches Phänomen. Gerade für die Zuhörer damals war es total schwierig, sich von seinen gewohnten gedanklichen Bahnen zu lösen und Jesus nochmal ganz neu zu bewerten. Ihm wirklich diese gedankliche, theoretische Chance einzuräumen, dass er ist, was er sagt. Dass er wirklich der Messias Gottes ist. Und entweder hatten die Zuhörer zu viel Angst, was wäre, wenn Jesus wirklich der Messias ist, wenn sich hinter Jesus der Tür wirklich das ewige Leben verbergen würde. Das ist die eine Möglichkeit. Sie hatten zu viel Angst für diese Idee. Oder sie konnten sich das gar nicht vorstellen. Sie konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwie sinnvoll ist, diese Sache nochmal neu zu bewerten. Und so passiert es, dass sie diese Tür des Glaubens links liegen lassen und weitergehen, bis sie eine Tür finden, wo eine Ziege hinterwartet. Es gibt allerdings auch Berichte, wo es anders läuft. Auch im Johannesevangelium lesen wir von Nikodemus, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Schriftgelehrter, der es schafft, im direkten Gespräch mit Jesus seine alten Vorstellungen zu überwinden. Der es schafft, diesen Sprung über seinen Schatten, der es schafft, seine ganzen alten Theoriegebilde einzureißen und nochmal neu anfangen zu denken. Und wir lesen auch von anderen, denen es gelingt, ihre erste Entscheidung, ihren ersten Eindruck von Jesus zu überdenken. Knapp 2000 Jahre später, als Gemeinschaft in Ratzeburg, haben wir nun nicht dieses Problem mit diesem kulturellen Hintergrund des jüdischen Volkes. Wir sind jetzt auch wahrscheinlich nicht irgendwie vorgeprägt mit der Prägung des jüdischen Glaubens von damals. Und trotzdem haben wir, glaube ich, ein ganz ähnliches Problem manchmal. Auch wir stehen irgendwann, glaube ich, vor dieser Tür Jesus. Irgendwie sind wir dahin gekommen, ob wir jetzt klassisch in der Gemeinde aufgewachsen sind, uns naturwissenschaftlich dem Glauben angenähert haben oder irgendwie ein besonderes Erlebnis haben. Irgendwann stehen wir vor Jesus der Tür, der uns einlädt, ey, bei mir gibt es das ewige Leben. Bei mir gibt es einen Glauben, der alles verändert, der über deine Vorstellung hinausgeht. Und wir stehen vor dieser Tür und müssen uns entscheiden, gehen wir durch. Betreten wir diesen Weg zum Vater, schenken wir Jesus Vertrauen und Glauben oder nicht? Und ich glaube, manchmal passiert es uns wie damals, dass wir von inneren Festlegungen irgendwie abgehalten werden. Dass wir irgendwie abgehalten werden von Vorstellungen davon, wie Jesus sein müsste oder wie Jesus sein sollte oder wie Gemeinde sein sollte oder wie Kirche im Allgemeinen sein sollte. Sind irgendwie enttäuscht, verletzt oder ähnliches und gehen einfach nicht durch diese Tür. Und ich glaube, Jesus wartet nicht nur hinter einer Tür. Es gibt diese eine Tür zum Glauben, aber ich glaube, wenn wir uns nochmal diesen Flur mit den vielen Türen angucken, dann wissen wir natürlich nicht, was uns noch im weiteren Laufe des Jahres erwartet. Was uns hinter den einzelnen Türen, die wir vielleicht am Ende schon sehen, was da auf uns wartet. Aber eins wissen wir, ich glaube, Jesus wartet uns hinter jeder der Türen. Und nicht nur hinter den Türen, wo wir ihn sowieso erwarten. Also hinter der Tür Karlsminde-Freizeit, da erwarten wir vielleicht Jesus. Aber wie ist es hinter der Tür Personalgespräch in 2 Wochen? Erwarten wir da Jesus? Erwarten wir, dass Jesus uns nicht nur in Gemeinde und Gemeinschaft begegnet, sondern überall in unserem Leben? Jesus möchte mit uns durch jede Tür dieses Jahr gehen. Mehr noch, ich glaube, er erwartet uns hinter jeder Tür. Er möchte uns immer wieder neu zeigen, wie groß seine Liebe zu uns ist. Und das gilt, die Jahreslosung gilt für uns ohne Vorbehalte. Wer zu mir kommt, werde ich nicht abweisen. Das gilt für uns, für jeden Tag. Und das gilt auch für alles, was dieses Jahr noch vor uns liegt. Denn das Jahr ist wirklich nicht mehr neu, aber auch noch lange nicht vorbei. Wir haben erst Halbzeit. Jesus wartet mit offenen Armen auf uns. Und er wird uns nicht abweisen. Amen.